deinem Lebensbild. Und zwar möchten wir das Leben des Königs Hiskia uns näher anschauen. 2. Könige 18. Wir wollen die ersten 3 Verse lesen. Und es geschah im 3. Jahre Hoseas des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da wurde Hiskia König, der Sohn Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sikarias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Die Bedeutung seines Namens Hiskia heißt: Der Herr ist meine Kraft. Stimmt das? Kann gehen? Amen. Der Herr ist meine Stärke. Irgendwie charakterisiert die Bedeutung seines Namens auch sein Leben. Solange der Herr seine Kraft war, ging es ihm gut und es gelang ihm, wirklich große Siege zu erringen in seinem persönlichen Leben, in der Heiligung und auch im Volke Israel viel Gutes durchzubringen, durchzusetzen. Aber dann war sein Leben gekennzeichnet von einem gewaltigen Vertrauenseinbruch. Man kann sein Leben unterteilen in die erste, eigentlich, ja, kann man sagen, als er anfing zu regieren, also diese 29 Jahre seiner Regierung, kann man eigentlich gut in der Hälfte, kann man wirklich sagen, da geschah die Wende, nämlich im 14. Jahre seiner Regierung. Da hat er wirklich einen gewaltigen Vertrauenseinbruch. Wir werden das dann noch sehen. Und wir wissen ja, dass dann, als er seine Krankheit hatte, ihm noch 15 Jahre geschenkt wurden. Und 29 Jahre hat er regiert im Ganzen. 15 Jahre sind ihm geschenkt worden. Also diese Krankheit, sie geschah ebenfalls im 14. Jahre seiner Regierung. Es sind da verschiedene Sachen zusammengekommen in diesem schlimmen 14. Jahr seiner Regierung. Und dieses 14. Jahr war wirklich eine Wende in seinem Leben. Aber wir wollen zuerst den ersten Teil seiner Regierung betrachten, der gesegnete Teil, man kann sagen, der starke Teil seines Lebens. Und dann der zweite Teil seiner Regierung, wo viel Schwachheit und auch viel Einbruch da war in seinem Leben. Vielleicht kommen wir dann erst heute Abend dazu. Das will uns auf jeden Fall einmal zeigen, dass nicht jeder, der gut sein Christenleben beginnt, es garantierterweise auch gut beendet. Wir haben einfach für den Sieg von gestern nicht eine Garantie für morgen. Und genauso ist es auch bei denjenigen, die ihr Leben als Christ nicht gut begonnen haben. Vielleicht viel Hindernisse am Anfang ihres Glaubenslebens überwinden mussten und auch viel Not hatten in der persönlichen Heiligung. Und wo es am Anfang vielleicht holperig und happig war. Heißt nicht, dass sie immer so den Weg mit dem Herrn gehen werden. Was habe ich gesagt? Verstehen die nicht, happig? Hat das Wort? Ich wollte nur fragen, hat das Wort Goethe gebraucht?
Nein.
Ja, dann geht es noch. Also, auf jeden Fall wollen wir dieses einmal festlegen und mit ins Herz nehmen. Es ist nicht eine Garantie. Wir haben keine Garantie, dass wir bis ans Ende den Weg mit dem Herrn treu vorwärts gehen werden. Nur deshalb, weil wir die ersten Jahre in unserem Christenleben im Segen verbracht haben. das ist keine Garantie, absolut nicht. Und für die anderen, die nicht gut angefangen haben, das heißt nicht, dass sie nicht gut ihr Leben als Christ beenden werden. Sondern jeder Tag braucht einen neuen Sieg, einen geistlichen Sieg. Nun, wir wollen jetzt also die erste Hälfte seiner Regierungszeit betrachten und dann vielleicht heute Abend die zweite Hälfte. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also sein Name, der Herr ist meine Stärke. Sein Vater Ahas war ein gottloser Mann. Er hatte aber einen gläubigen Großvater, Jotham, und auch einen gläubigen Urgroßvater, Asaria sagt man auf Deutsch. Ja, ich kenne nur die italienischen Namen unterdessen. Seine Mutter hieß, wie wir hier gelesen haben, Abi, was so viel bedeutet wie mein Vater. Stimmt das? Immer fragen. Und zweifelhaft. Lassen wir das, lassen wir. Abitur. Auf jeden Fall steht das so in manchen Wörterbüchern drin und auch habe ich schon Erklärungen gehört, eben, dass man vielleicht aus dem schließen könnte, dass eben manchmal, wenn der Vater oder der Mann das Haupt einer Familie ein gottloser Mensch ist, dass dann halt manchmal auch die Mutter den Vater ersetzen muss. Kann ja sein. Ja? Lassen wir es gelten. Auf jeden Fall ist der Aufbruch, der geistliche Zug, der da war am Anfang seiner Regierung, wirklich bewundernswert. Wir sehen, dass Hiskia, von ihm steht, dass er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er war ja, man kann sagen, der zweitletzte große König, der eine Erweckung erlebte im Volke Juda. Und er hat viel Gutes. Diesem Volk gebracht. Er hat regiert in einer Zeit, wo das Nordreich von Assyrien besiegt wurde und in Gefangenschaft ging. Und während dieser Zeit, gleichzeitig im Südreich in Juda, war Hiskia, der eine gewaltige Erweckung selber erlebte und ganz sicher auch vielen in seinem Volk weitergab. Es steht vor allem hier geschrieben in den ersten Versen, Vers 4, er tat die Höhen hinweg und zerschlug die Bildsäulen, rottete die Aschera aus und zertrümmerte die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Also das, was eben Gericht brachte über die Völker, nämlich Götzendienst, das wurde von Hiskia von Anfang an bis aufs Äußerste bekämpft. Das Erste, was wir lesen in seinem Leben als König, er tat die Höhen hinweg. Und er hat den Götzendienst radikal bekämpft, nämlich auf eine Weise, wie es die Könige vor ihm nicht getan hatten, nämlich diese eherne Schlange, die von der Zeit Mose an da im Volk Israel gewesen war, die auch eine Regierungszeit von David überlebte, die Salomon überlebte, die eine Regierungszeit eines Ahas und anderen gottesfürchtigen Königen überlebt hatte. Diese Schlange wurde von Hiskia zerstört. Nun, es gibt ja eine Art von Götzendienst, die in sich in einem Volke ganz besonders einfach einnistet. Man sieht das ja auch in katholischen Ländern und Gebieten, wo Götzendienst betrieben wird in einer Art und Weise, der also wirklich bis ins Blut, bis in den genetischen Code, kann man sagen, schon fast vorgedrungen ist der Leute. Jahrtausende Jahre Überlieferung, Tradition, und das ist so im Blut eines Volkes drin, dass es wirklich schwer ist, gegen einen solchen anzukämpfen. Und genau dort hat Hiskia angefangen. Radikal. Alles, was irgendwie sich gegen die Erkenntnis Gottes stellte und wendete, zerstören. Und wir haben ja gesehen in den Propheten in diesen Tagen, wie das Gott einfach ein Gräuel ist. Dieser ganze Götzendienst und wie es Gericht mit sich bringt. Und es ist sicher eines der ersten Dinge und auch der ersten Kennzeichen eines erweckten Lebens. Wenn wir Dinge, die mit Gott in Konkurrenz kommen, die sich irgendwie erheben wollen auf eine Ebene, die nur Gott gehört, diese Dinge müssen wir bekämpfen, was immer es ist. Was immer es ist. Und wohl dem, der solches tut. Als ich mich bekehrte mit 18 Jahren, dann war das in meinem Leben ganz sicher Fußball. Und zwar nicht eine Fußball-Weltmeisterschaft, die man sich anschaut, sondern Fußball im Sinne von wirklich etwas, was schon fast die Stelle von Gott in meinem Leben eingenommen hatte. Ich spielte damals selber Fußball, und von meiner Bekehrung an, vom Tag meiner Bekehrung an, hat man mich in die erste Mannschaft gerufen und ich durfte in der zweiten Liga mitspielen. Ich war noch nicht einmal 18 Jahre alt. Und man hat mir irgendwie eine Zukunft vor Augen gestellt, und ich hätte einfach nur Gott und sein Wort auf die Seite stellen müssen. Denn man spielte am Sonntagmorgen. Das hätte mir ganz leicht ein Fallstrick werden können. Das war so eine eherne Schlange für mein Leben. Irgendetwas, was sich einfach mit Gott, was sich gegen Gott und ihn stellt und ihm eine Konkurrenz wird in unseren Herzen. Nun, das kann bei jedem etwas anderes sein. Heute nistet sich häufig eine andere Art von Götzendienst in den Herzen junger Menschen ein, und das ist die Arbeit, Karriere. Die erfordert nämlich auch Zeit, die Gott gehört, Einsatz, Talente, die Gott gehören. Und wenn irgendetwas in unserem Leben sich so einnistet, dass es fast auf der Höhe Gottes ist, also wirklich Gott eine Konkurrenz wird in unserem Leben, dann beginnt es wirklich Götzendienst oder Formen des Götzendienstes anzunehmen. Wir wollen im 2. Korintherbrief einen Vers lesen, der uns von modernem oder vormodernem Götzendienst warnt. 2. Korinther 10. Da sagt Paulus, im Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Also hier sehen wir, dass es um Festungen geht, die beginnen in unseren Gedanken, in unseren Vernunftsschlüssen. Und wenn irgendwelche Gedanken sich in unsere Herzen einschleichen, die sich erheben gegen oder in jede Höhe, dort wo eigentlich nur die Erkenntnis Gottes sein sollte in unserem Leben. Wenn uns irgendetwas fast so wichtig oder noch wichtiger wird wie Gott selber. Wenn wir irgendetwas nachstreben oder irgendetwas suchen, worauf wir dann unser Vertrauen setzen. Irgendetwas, was Gott Konkurrenz macht in unserem Leben. Das kann auch eine Beziehung sein. Das kann auch ein Mensch sein. Häufig wird Götzendienst modernerweise betrieben, indem man irgendwelche Menschen vergöttert. Muss man immer wieder aufpassen, auch wenn man verliebt ist. Und auch wenn die geliebte Person eine gläubige Person ist, Man darf es nie zulassen im eigenen Leben, dass das ein Götze wird. Nie. Nie. Und hier müssen wir radikal sein. Der Jesus muss den ersten Platz in unserem Leben haben. Auch unsere eigene Familie darf nicht zu einem Götzen werden. Und auch unsere Kinder nicht. Auch die eigenen Kinder nicht. Und es ist eine Gefahr von christlichen Familien, dass die eigenen Kinder zu Götzen werden. Wichtiger als Gott selber. Dass der Herr uns Gnade gibt, dass wir nicht in solche Fallstricke fallen. Hier steht geschrieben, Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören. Es ist also etwas, was sich in unseren Gedanken abspielt. Und jede Höhe, die sich erhebt, alles, was wichtig ist, was in die Höhe, sich in die Höhe erhebt, in unseren Gedanken, in unseren Zuneigungen, in unseren Herzen, in unserem Vertrauen. Alles. Gott möchte in unserem Leben eine exklusive Stellung haben. Etwas ganz Eigenes, etwas ganz Außergewöhnliches sein. Und alles, was ihm in die Nähe kommt, in unsere Gedanken, in unseren Herzen, das kann zu einem Götzen werden. Alles. Nun, wir sehen, dass Hiskia also am Anfang seines Königtums, seiner Regierung, wirklich radikal war in diesen Fragen. Und es gibt Punkte, liebe Geschwister, wo wir radikal sein müssen. Es gibt andere Fragen, andere Dinge in unserem Leben, wo wir nicht so radikal sein dürfen. Es gibt Fragen über die Bibel, ja, ob jetzt Abi mein Vater heißt und so weiter und so fort. Das können wir gelten lassen. Aber es gibt Fragen, wo wir wirklich radikal sein müssen. Radikal. Und vor allem in Fragen, die die Stellung Gottes in unserem Leben betreffen. Solche Fragen. Gott muss in unserem Leben eine exklusive Stellung einnehmen. Er muss den ersten Platz haben. Herr Jesus hat es so ausgedrückt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Denn wenn man irgendetwas mehr liebt als ihn, dann wird es zu einem Götzen. Etwas mehr lieben oder so lieben wie den Herrn, das bedeutet Götzendienst. Und man kann auch Dinge lieben oder lieb haben, die eine Tradition haben in der Geschichte, auch eine fromme Tradition, denn diese eherne Schlange, sie hatte eine fromme Tradition, eine lange Tradition, Jahrtausende lange, kann man sagen schon, oder Jahrhunderte auf jeden Fall. Unwahrscheinlich lange Tradition, fromm. Das hatte alles einmal einen guten Ursprung. Und so gibt es auch Gläubige und auch Gemeinden, die ihre eigene Geschichte vergöttern. Und irgendwelche Brüder, die einmal im Segen gedient haben, immer wieder fast wie anbeten, die sind fast so wichtig wie die Bibel selber. Kann alles Götzendienst sein. Weg damit. Zweiter Punkt dieser Erweckung, Vers 5, wer vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm ist seinesgleichen nicht gewesen unter allen Königen von Juda, auch ein Josia nicht. Oder unter denen, die vor ihm waren, und er hing dem Herrn an, er wich nicht von ihm ab. Sein Vertrauen war ganz sicher. Man kann sagen, ein Geheimnis seiner Erweckung. Es gibt keine Erweckung ohne Vertrauen. Gott war seine Stärke, Gott war seine Kraft. Und er hing ihm an. Er schaute auf ihn. Genauso wie wir es von Habakuk auch gelesen haben, in allen Umständen, auch in schwierigen Umständen, bis er leider einbrach, genau in seinem Vertrauen. Aber so sagt es auch das Neue Testament, was ist der Sieg? Was ist der Sieg, der die Welt überwindet? Nämlich unser Glaube, unser Vertrauen auf Gottes Wort. Er hing ihm an und dann steht natürlich Vers 6 das geschrieben, was nicht fehlen darf. Und er hing dem Herrn an, er wich nicht von ihm ab und er beobachtete seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und hier sehen wir wirklich das Zusammenwirken dieser Grundelemente einer Erweckung. nämlich weg mit den Götzen, Vertrauen und Gehorsam. Gehorsam, schlichtes Gehorsam, schlichter Gehorsam, ein Schauen auf Gottes Wort, ein Vertrauen auf seine Verheißungen, wissen, dass Gott meine Stärke ist und alles, was irgend sich erhebt gegen Gott und gegen seine Erkenntnis, zerstören. Zerstören. Es gibt und es muss in unserem Leben heilige Zerstörungen geben, damit etwas aufgebaut werden kann. Daraus ergibt sich Vers 7 Sieg. Und der Herr war mit ihm. Überall, wo er zog, gelang es ihm. Und er empörte sich gegen den König von Assyrien und diente ihm nicht. Und das war wirklich ein großes Vertrauen. Wir haben gehört gestern, was das für Könige waren. Und welche Angst diese Könige einflößten. Und Assyrien war eine gewaltige Macht. Und wir lesen es dann einige Verse später. Es war zu einer Zeit, da sogar das Nordreich Israel in die Hand des Königs von Assyrien fiel. Und ich bin überzeugt, Assyrien war ein Schrecken, auch für Hiskia. Aber er hatte den Mut, ihm zu widerstehen. Und ich weiß nicht, haben wir auch in unserem Leben gewisse Punkte, die uns einfach Angst machen, oder gewisse Dinge, die uns Angst, Schrecken einjagen. Ich weiß nicht, was es ist. Kann irgendetwas sein. Irgendwelche Punkte in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, das schaffe ich nie. Das ist stärker als ich. Ich werde nie gewinnen. In dieser Frage oder in diesem Punkt oder in diesem Gebiet meines Lebens. Ich werde immer da niederliegen. Und es gibt Geschwister, es gibt Gläubige, die sich irgendwie damit abfinden. Ich habe keinen Sieg, ich werde nie Sieg haben. Es geht vielen Brüdern so, auch in einigen Fällen auch Schwestern im sexuellen Bereich, die sich einfach irgendwie damit abgefunden haben. Ich komme nie davon los. Ich komme immer in diesen Punkt in eine Niederlage hinein. Sei es entweder, dass man sich der Pornografie hingibt oder der Selbstbefriedigung oder irgendwie sonst einfach in Gedanken sich in die Unreinigkeit hineinbegibt. Ich werde immer da niederlegen. Liebe Geschwister, wir müssen diesen Punkten, diesem König von Assyrien den Kampf ansagen. Im Vertrauen auf den Herrn. Weil wir wissen, dass unser Glaube der Sieg ist. Und wenn wir in diesen Punkten, wenn wir in diesem Mix, können wir sagen, in diesem Zusammenwirken dieser Elemente, dem Herrn Jesus nachfolgen, der Sieg wird nicht fehlen. Der Jesus wird uns den Sieg schenken. In diesen Tagen, in den Tagen seiner Erweckung, hat er auch viel Gutes getan im Hause Gottes. Und dazu wollen wir jetzt 2. Chroniker aufschlagen, Kapitel 29, wo geschrieben steht, was er alles zum Wohle des Hauses Gottes getan hat. Denn wenn jemand erweckt ist und in seinem persönlichen Leben dem Götzendienst den Kampf ansagt und im Vertrauen auf den Herrn lebt und Gott seine Kraft ist, und dem Herrn anhängt und wenn er seinen Geboten folgt und seinen Geboten auch ungebrochen Gehorsam schenkt, dann wird er ganz sicher auch im Hause Gottes viel Gutes wirken. Wir wollen sehen, was er tat im Einzelnen. 2. Chroniker 29, Vers 3. Im ersten Jahre seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete er die Türen des Hauses des Herrn und besserte sie aus. Also das ging gleichzeitig mit der Bekämpfung des Götzendienstes, hat er auch die Herrschaft Gottes, nämlich in seinem Hause, im Hause des Herrn, aufgerichtet. Und er ließ die Priester und die Leviten kommen, versammelte sie auf dem Platze gen Osten und er sprach zu ihnen, höret mich, ihr Leviten, heiliget euch nun, heiliget das Haus des Herrn, das Haus des Gottes eurer Väter, bringet die Unreinigkeit aus dem Heiligtum hinaus, denn unsere Väter haben treulos gehandelt. Und dann Vers 6, denn unsere Väter haben treulos gehandelt, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugewandt. Und sie haben die Türen der Halle verschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem König Israels kein Räucherwerk mehr geopfert. Und er hat die Türen wieder geöffnet und er hat den Gottesdienst wieder hergestellt. Dann im Vers 10 steht geschrieben, und nun ist es in meinem Herzen, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass die Glut seines Zornes sich von uns abwende. Meine Söhne, seid nun nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, um vor ihm zu stehen, dass ihr ihm dienet uns und um seine Diener und Räucherer zu sein. Er hat die Erweckung auch auf andere gelegt. Und das ist etwas ganz Schönes und etwas ganz Wunderbares. Er hat wirklich diese Leviten dazu gebracht, dass sie wieder dem Herrn dienen konnten. Er hat zu ihrem Herzen geredet. Er hat den Gottesdienst wiederhergestellt im Hause des Herrn. Er hat einen Bund gemacht mit Gott. Er hat den Leviten gesagt, wir wollen doch wirklich mit Gott ganze Sache machen. Und wir wollen schauen, dass wir uns wirklich verpflichten, dem Herrn nachzufolgen. Und dass wir ein Versprechen ablegen in unseren Herzen, einen Bund mit ihm machen. Wir wollen ihn wirklich in unseren Herzen erheben und auch im Haus Gottes, das würde für uns bedeuten, in unseren Gemeinden. Hat das Haus Gottes dann 8 Tage lang gereinigt. 8 Tage lang allen Unrat ausgeräumt, aus dem Hause Gottes, aber sofort wieder etwas eingeführt, nämlich Gottesdienst, das lesen wir ab Vers 25. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, Harfen, Lauten, nach dem Gebote Davids und Gads, des Sehers, des Königs und Nathans, des Propheten. Denn das Gebot war durch den Herrn, durch seine Propheten. Und die Leviten standen da mit den Instrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und zur Zeit, als das Brandopfer anfing, begann der Gesang des Herrn und die Trompeten, und zwar unter Begleitung der Instrumente Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Versammlung betete an. Und der Gesang erscholl und die Trompeten schmetterten. All das währte bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als man das Opfer des Brandopfers vollendet hatte, beugten sich der König und alle, die sich bei ihm befanden, und beteten an. Und der König Hiskia und die Obersten sagten zu den Leviten, dass sie dem Herrn Lob singen sollten und den Worten Davids und Asafs des Sehers. Und sie Lob sangen mit Freude und neigten sich und beteten an. Ja, man hat nicht nur einfach ausgeräumt. Man hat auch etwas wieder eingeführt. Und dieses Ausräumen und dieses Einführen, es geht nebeneinander her, auch in unserem Leben. Wir sollen ja nicht nur die Götzen ausräumen, sondern wir sollen auch lernen, unseren Gott wirklich anzubeten und ihm Lob zu singen. Liebe Geschwister, es ist nicht einfach, dem Herrn ein schönes Lied zu singen. Es ist nicht einfach, in unseren Gottesdiensten wirklich vor ihm zu stehen und ihn anzubeten. Dazu braucht es Erweckung. Und dazu braucht es zuerst Reinigung und dazu braucht es Hingabe. Und wir sehen das so wunderbar in den ersten Jahren dieser Regierung, des Lebens dieses Königs. Oh, wie wunderbar, wenn solches geschieht in unseren Gemeinden. Wenn man auch am Singen an etwas merken kann von der Erweckung, die da ist in den Herzen. Liebe Geschwister, es ist auch heute noch so, wenn man in einer Gemeinde ist, man hört das erste Lied. Man weiß, der Tod ist im Topf. einfach schon wie die Lieder gesungen werden. Habt ihr das schon mal beobachtet? Da stehen sie auf, singen wir ein Lied und dann beginnen sie zu singen. Der Herr ist meine Zuversicht. Schöne Worte, ohne Leben, ohne Überzeugung, ohne Freude, trüben Herzen. Alle traurig sind sie da, mit Gesichtern, wie wenn sie von einer Beerdigung kämen oder wie wenn sie das alles jetzt über sich ergehen lassen müssen. Und im Vertrauen, im Gehorsam, in der Zerstörung, aber auch im Aufbauen eines echten Gottesdienstes, zuerst ganz persönlich, aber dann auch in der Gemeinde, mitwirken. Es steht dann später noch geschrieben, wie es weiterging, Vers 36, lesen wir doch das auch noch. Und so wurde der Dienst des Hauses des Herrn eingerichtet. Und Hiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volke bereitet hatte, denn die Sache war plötzlich geschehen. Ja, sie freuten sich. Und das ist wahre, das ist wirkliche Freude. Freude im Herrn. Und solche Freude kann das Volk Gottes erleben, wenn es Brüder gibt, die solche Erweckung persönlich zuerst einmal leben, die dann aber auch Verantwortliche sind in der Gemeinde. Und diese Erweckung des, auf das ganze Volk, auf das ganze Volk, weil es ansteckend wird, weitergeben können. Hiskia ist ein geistlicher Leiter. Man könnte ihn heute vergleichen mit einem Ältesten, mit einem Aufseher in der Gemeinde Gottes. Und wohl der Gemeinde, die solche Ältesten hat. Nämlich, die wirklich erweckt sind. Die das persönlich leben. Und die schauen, dass Gott angebetet wird. Und das Volk macht mit. Ja, liebe Geschwister, das ist Freude. Und dazu braucht es nicht viel Zeit. Es kann plötzlich geschehen. Was hat er noch gemacht? Kapitel 31. Natürlich das Passa gefeiert und so weiter. Und sie haben wirklich große Freude gehabt. Wir wollen noch den letzten Vers lesen im Kapitel 30. Und die Priester, die Leviten standen auf, segneten das Volk und ihre Stimme wurde erhört. Und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Das erinnert uns doch an Apostelgeschichte 4. Sie erhoben ihre Stimme. Das heißt Gott anbeten. Das heißt, eine erweckte Gemeinde zu sein. Kapitel 31. Was tat er noch? Ja, Kapitel 30. Entschuldigung, Kapitel 30. Hiskia sandte hin und ganz Israel und Juda und schrieb auch Brief an Ephraim und Manasse, dass sie zum Hause des Herrn in Jerusalem kommen möchten, um den Herrn, den Gott Israel, Passa zu feiern. Das hat er gemacht. Er hat begonnen, auch für die anderen zu denken. Und zu diesem Zeitpunkt war wahrscheinlich die Wegführung des Nordreichs schon geschehen. Das geschah nämlich in den ersten Jahren seiner Regierung. Der Sturz Samarias. Samarias. Sagt man auf Deutsch, ne? Ja. Maria. Aber er hat an die Leute dort gedacht. Und hier sehen wir ein weiteres Element einer geistlichen Erweckung. Das ist nämlich die Evangelisation. Auch an die anderen zu denken, die ferne sind. Die sich irgendwann einmal entfernt haben. Die irgendwo sich verirrt haben. Und er hat hingesandt. Da waren sicher noch welche, die nicht weggeführt worden sind. Oder es geschah dieses, man kann schon sagen, diese Mission, diese Missionierung kurz vor der Zerstörung Samarias und hingesandt, um zu schauen, ob da noch welche sind,
die mit uns, dem Gott Israels, dienen wollen. Wir wollen lesen auch den Vers 4. Und die Sache war recht in den Augen des Königs und in den Augen der ganzen Versammlung. Und sie setzten fest, einen Ruf ergehen zu lassen durch ganz Israel von Beerseba bis Dan, dass sie kämen, um dem Herrn, dem Gott Israels, Passa zu feiern in Jerusalem. Denn sie hatten es lange Zeit nicht gefeiert und schon gar nicht zusammen. Ja. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und nach dem Gebot des Königs, und sie sprachen: Kinder Israel, kehret um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er umkehren zu den Entronnenen, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien übergeblieben sind. Also wahrscheinlich war das erst kurz geschehen, die Einnahme. Aber er lässt nicht locker, er sagt nicht einfach: Ach, die sind jetzt einfach verdammt, die sind jetzt gefallen. Weg sind sie. Assyrien hat sie gerichtet. Nein, er kümmert sich um sie und lädt sie ein. Vers 10. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Doch einige Männer von Aser und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch über Juda kam die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, um das Gebot des Königs und des Obersten zu tun, nach dem Worte des Herrn. Und hier können wir sehen, dass es doch eigentlich die letzte Erweckung war, auch in Juda. Denn wir haben gelesen, dass unter dem König von Josia das Herz des Volkes nicht mehr mit dabei war, sagt uns ja Jeremia. Aber hier steht geschrieben, dass das Volk doch auch erweckt war. Gott gab ihnen ein einmütiges Herz. Ja, liebe Geschwister, das war noch einmal so eine Erweckung. Und wo Erweckung ist, da ist auch ein echtes Verlangen, dass andere mit zum Fest kommen. Und wir können andere einladen, kommt doch auch. Wollen wir doch dem Herrn zusammen dienen. Und das, was wir am Anfang der Woche gehört haben, über Evangelisation, und über das Reden des Herrn Jesus zu anderen. Es kann nur geschehen, wenn unsere Herzen doch auch richtiger, wirklich und richtiger fest sind. Sonst werden wir keine Lust haben. Gehen wir nach Hause und sagen: Ja, das war schön in Shoppen. Wir haben viel gehört. Aber ich habe keine Lust. Ich habe keine Freude. Zu einer von Gott gewirkten Erweckung gehört auch Evangelisation. Auch wenn man verlacht wird, wenn es nur wenige sind, die unserem Rufe, unserer Einladung folgen. Ein paar werden ganz sicher kommen, auch in einer Gerichtszeit, auch in der letzten Zeit. Ein paar werden ganz sicher sich noch demütigen. Und wir können uns mit ihnen freuen. Und dann Vers 13, eine Menge Volks versammelte sich nach Jerusalem und das Fest der ungesäuerten Brote und so weiter zu feiern. König Hiskia hatte auch Nachsicht. Wir sehen das in Vers 18. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt, sondern aßen das Passa nicht, wie es vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat für sie und sprach: Herr, der Gütige, möge einem jeden vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, der Herr, den Gott seiner Väter, wenn auch nicht gemäß der Reinheit des Heiligtums. Er war nachsichtig. Und das ist ein weiteres Zeichen einer wirklichen, von Gott gewirkten Erweckung. Dass man nicht hart ist und hartherzig, wenn solche kommen und halt noch nicht so weit sind im Glauben. Dass sie eigentlich mit uns am Tische des Herrn sitzen könnten, aber sie sind gläubig, sie haben ein Herz, das wirklich sucht. Wir hatten einfach noch keine Zeit, mit ihnen zu reden. Keine Zeit, gewisse Dinge in Ordnung zu bringen. Nachsicht, Güte, sogar für sie gebetet. Liebe Geschwister, das ist das Zeichen einer von Gott gewirkten Erweckung. Lasst uns doch wirklich uns dem Herrn an uns an ihm freuen und ihm dienen. Und schließlich lesen wir die wunderbaren Worte Ja, bevor wir zur wunderbaren Worte kommen, noch in Kapitel 31, wollen wir noch lesen in Vers 4. Da steht nämlich noch etwas, was er tat. Er befahl dem Volke, den Bewohnern von Jerusalem, das Teil der Priester und der Leviten zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten möchten. Er hat sich um die Leviten gesorgt. Und das war in der Geschichte Israels immer auch ein Zeichen der Erweckung. Dass diejenigen, die vollzeitlich dem Herrn dienten, nämlich die Leviten und die Priester, dass sie unterstützt wurden. Dass man den Zehnten pünktlich abgab im Hause Gottes, damit die Leviten und die Priester versorgt werden konnten. Und es war immer ein Zeichen des Untergangs in der Geschichte Israels, wenn die Leviten nicht mehr leben konnten. Wenn sie irgendwo ein jeder an seinen Acker, ein jeder an seine Arbeit fliehen mussten, um ihre Familien zu ernähren. Das ist ein wunderbares Bild auf einen erweckten geistlichen Leiter. Und möge uns doch Gott solche Brüder schenken. Das sind Älteste, wie Gott sie im Herzen hat. Das sind geistliche Leiter, die Selbsterweckung erleben und die ein Vorbild sind, ein lebendiges Vorbild, um andere zur Erweckung zu führen. Gottes Volk motiviert. Und wo echte Veränderungen stattfinden, wo Götzendienst zerstört und Gottesdienst aufgerichtet wird, wo das Falsche vernichtet und das Wahre aufgebaut wird, wo man sie nicht dreht um irgendwelche Steckenpferde und wo man wirklich einfach den Herrn verankert hat. Alles, was Gott, sein Haus, sein Reich, seine Anbetung fördert, gefördert. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wäre gerne dabei gewesen. Einmal. Zu jener Zeit in einem Gottesdienst. Ich hätte das gerne einmal gehört. Diese Trompeten und diese Zimbeln. Und diese Priester und diese Leviten. Ich hätte das gerne einmal gesehen. Und alle mit Freude erfüllt. Eine Menge Volks. Und das alles in einer Zeit, wo Götzendienst, Niederfall und Zerstörung. Störung da waren ringsum, wo sich riesige Heere formierten und gewaltige, mächtige Feinde formierten. In einer Zeit des Untergangs Gottes. Kann es nicht heute auch noch so sein? Müssen wir einfach alle dahin darben geistig, einfach weil wir in der letzten Zeit wohnen, weil alles kaputt geht? Oder kann der Herr nicht einfach Erweckung wirken? Wie beginnt es? Mit einem Mann. Erweckung hat immer mit einem einzigen Mann begonnen. Mit einem einzigen. Den Gott zu einem Leiter machte im Volk Gottes und durch diesen einen Erweckung wirkte. Das hat sich immer wieder wiederholt in der Kirchengeschichte. Und ich frage mich, warum kann es heute nicht auch noch geschehen? Da und dort. Und ich freue mich und wir freuen uns sicher alle über Beispiele. Da und dort geschieht es nämlich noch. Und wir wollen jetzt, im Kapitel 31 noch lesen, Verse 20 und 21. Und desgleichen tat Hiskia in ganz Juda. Und er tat was gut und recht und war vor dem Herrn. Interessant, hä? Nicht nur was recht war, was gut war und auch was wahr war. Vor dem Herrn, seinem Gott, in allem Werke, dass er anfing im Dienste des Hauses Gottes und in dem Gesetz und in dem Gebot, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen. Und es gelang ihm. Und das ist ein erwecktes Leben. Wenn man das, was man tut, mit ganzem Herzen tut. Da kann viel Schwachheit da sein, auch Unvermögen, auch Mangel an Erfahrung. Und da und dort können sicher auch Fehler geschehen, so wie es an jenem Passafest ganz sicher geschehen war. Da waren welche dabei, die konnten sich nicht reinigen nach allen Vorschriften des Heiligtums, um das Passa so wirklich in jedem Detail zu feiern, wie es nötig gewesen wäre. Ach, ist die Art für sie gedacht. Für sie eingestanden. Aber er hat seinen Gott gesucht, mit ganzem Herzen. Was ist das für ein schönes Zeugnis? In allem Werke, dass er anfing im Dienste des Hauses, um seinen Gott zu suchen. Nicht um irgendwelche Aktivitäten einfach aufzureißen und zu sagen, ich habe jetzt viel getan, sondern das, was er getan hat, er tat es, um seinen Gott zu suchen. Und er suchte seinen Gott handelnd. Und er hat gehandelt mit ganzem Herzen. Und es gelang ihm. Und das dürfen wir wissen. Gott wird Gelingen schenken. Auch in unseren Gemeinden. Wenn Brüder da sind, die sich erwecken lassen zu geistlichen Leitern. Liebe Geschwister, wo sind heute die Leiter im Volk Gottes? Wo sind heute Brüder da, die selbst erweckt sind und zu solchen werden, durch welche das Volk Gottes erweckt wird? Solche Männer sind immer wieder da gewesen. Wir sehen ihre Bilder hier an der Wand. Da sind sie. Ja, da hinten sind noch mehr. Das hat man zugedeckt. Aber es sind immer wieder solche da gewesen. Wo sind sie heute? Wo sind sie heute? Denn wenn solche Männer, solche Brüder sich erwecken lassen von Gott, dann wird da und dort auch eine Erweckung starten. Durch sie. Und Gott wird es gelingen lassen. Was für ein Leben. Was für ein Zeugnis. Und all das geschah, wir wollen das noch lesen zum Abschluss, als Israel gefangen weggeführt wurde. 2. Könige 18. Die Verse 9. bis 12. Und es geschah im 4. Jahre des Königs Hiskia, das war das 7. Jahr Joseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da zog Salmaneser, der König von Assyrien, wieder Samaria herauf und belagerte es. Und er nahm es ein am Ende von 3 Jahren, im 6. Jahre Hiskias, und war das 9. Jahr Joseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien weg, und er versetzte sie nach Halach und an den Habor, den Strom Gosan, und an die Städte Mediens, darum, dass sie auf die Stimme des Herrn ihres Gottes nicht gehört und seinen Bund übertreten hatten. Alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, weil sie nicht gehört und es nicht getan hatten. Was für ein Kontrast. Und wie freut es doch Gott, wenn solcher Niedergang aufgehalten wird. Und wie kann er aufgehalten werden? Wie? Durch Brüder, die sich erwecken lassen. Und zu Führern werden, zu Leitern, geistlichen Führern. Das möge Gott schenken. Und dass solche da sitzen in dieser Freizeit, das hoffen wir, die sich wirklich von Gott erwecken lassen. Brauchen das, damit solches noch geschehen kann, auch in unserer letzten Zeit. Wollen wir noch